Meine Damen und Herren, wir sind erneut versammelt, um uns am Lagerfeuer nette Anekdoten erzählen zu lassen. Und heute mit dabei ist Fabian Döhler. Hallo Fabian.
Hallo André.
Muss ich dich überhaupt noch vorstellen? Bist du nicht inzwischen bekannt wie ein bunter Hund?
Ja, also ich glaube, weil ich schon so alt bin und schon so lang in dieser Branche rumvegetiere, kennen mich ein paar Leute, aber du kannst dich natürlich trotzdem gern vorstellen. Ich glaube, wenn man nicht mehr vorgestellt wird, ist Zeit, in Rente zu gehen.
Also Fabian Döhler, PR-Manager extraordinär. Du bist eigentlich Freiberufler, oder?
Genau. Ja. Also ich bin seit 2012 Freiberufler, war vorher festangestellt bei Sega in Deutschland und in den USA und bei Codemasters. Also da habe ich so PR gemacht und bin jetzt schwerpunktmäßig für CD Projekt Red tätig. Wollte nur nicht nach Warschau ziehen und dann hat man sich darauf geeinigt, dass man sagt, hey, komm, mach das doch von Deutschland aus. Das ist vielleicht auch sinnvoller, weil ja die Medien, die du betreust, alle da sitzen. Und hey, dann entgeht mir halt der polnische Winter und ich mache das Ganze von Deutschland aus.
Genau, sehr schön. Du warst die ganze Zeit auch noch für Sega Mobile, ist das noch so?
Genau, ich betreue nebenher noch alles von Sega, was du nicht physisch kaufen kannst. Also die Mobile-Geschichten und ESD, also ESD steht ja für Electronic Software Distribution, also die Download-Only-Titel. Und da hat CD Projekt auch nichts dagegen, weil die sagen, A, kommt sich das nicht in die Quere. Und B ist ja ganz gut, dann hast du, wir haben ja nicht so viel Titel bei CD Projekt, dann hast du auch noch ein paar andere Sachen, wo du ab und zu mal aufschlagen kannst und haben ja alle was davon.
Na super. Aber ja, CD Projekt, ne, das ist ja, musst du da überhaupt was machen? Läuft das nicht inzwischen da, von alleine, legt man da nicht so die Füße hoch und wenn jemand um ein Review bettelt, sagt man, na gut, ich schau, was ich
machen kann. Nee, das ist ganz anders. Also ich habe bei Witcher 3 habe ich tatsächlich meine ersten grauen Haare bekommen. Ich kann das schon auf diesen Zeitraum sehr stark festmachen, einfach weil das Projekt dann viel größer wurde, als, glaube ich, man sich das auch hätte ausmalen können. Dann wurde Blood and Wine auch so groß, mehr eigentlich als so die normale Expansion und dann kam der ganze Hype so mal ins Rollen. Und es waren schon viele schlaflose Nächte. Und jetzt arbeite ich ja gerade an Gwent, also dieses Kartenspiel-Spin-Off aus Witcher 3. Und es ist nicht so, dass du da einfach sagst, ach komm, Leute, macht mal. Da musst du schon ganz klassisch deine PR-Aufgaben erfüllen, damit sich da jemand damit beschäftigt. Und ja, vielleicht auch ganz gut. Und so, bis zu Cyberpunk ist ja noch lange hin. Also
du musst ja die Butter jetzt ganz dünn aufs Brot streichen, bis da wieder was kommt, willst du sagen.
Ja, quasi das Rockstar-Leben. Ne? Du hörst drei Jahre nichts ja, genau, und dann kommt ein Trailer und alle rasten aus.
Also, aber du hast kein Online-Spiel. Was tun?
Ja, genau. Sonic Mania, da freue ich mich tatsächlich persönlich so ein bisschen drauf.
Tatsächlich?
Bin auch ganz froh, dass ich da drauf arbeiten kann. Ja, nach all den Jahren der teilweise eher unglücklichen Sonics ist Sonic Mania schon was. Ich weiß nicht, ob du den Trailer gesehen hast, aber da habe ich tatsächlich persönlich auch Bock drauf und habe dann gleich an die Sega-Leute geschrieben und gesagt, kommt es wirklich nur als Download? Weil sonst wäre es beim Publisher, bei Koch. Und die haben da gemeint, ja, da kommt nur Download und du kannst dann irgendwie mit dem Titel arbeiten. Das ist ganz schön.
Ist für mich rum. Sonic ist der schlagende Ehemann und ich bin die Ehefrau, die jetzt endlich im Frauenhaus bleibt, die dazugelernt hat. Ich habe so oft darauf gebaut, dass er sich gebessert hat und dann habe ich doch wieder aufs Maul gekriegt.
Ja, so geht's mir aber bei der ganzen Geschichte auch. Also wir sind da auch intern manchmal, hat die PR ein bisschen, das hast du ja bei so Spielefirmen, die wird intern was auch als total toll reinverkauft. Und irgendwann merkst du dann, wenn sie das Ding mal nimmer vor dir verstecken können, vielleicht doch nicht so geil. Aber Sonic Mania macht ja der Christian Whitehead, das ist ja so ein ehemaliger, also hoffentlich ist er immer noch ein Fan, hoffentlich ist er kein ehemaliger Fan, aber eben ein Sonic-Fan, der so Fanprojekte gemacht hat. Und die waren richtig gut. Und dann hat Sega gesagt, hey, Moment mal, anstatt dich zu verklagen, stellen wir dich lieber an. Und es ist halt einfach so, wie es halt damals die ersten drei Teile waren. Mehr will ich auch gar nicht. Jetzt kannst du sagen, geringe Erwartungshaltung. Aber das war für mich das schönste Sonic. Und deswegen bin ich da persönlich auch ganz froh, dass es wieder genau in diese Richtung geht. Also ich bin auch ein Fan von diesem NES Mini jetzt zum Beispiel. Ich mag solche Sachen. Vielleicht auch ein Zeichen, dass ich alt geworden bin.
Ja, nee, ach Gott, ich sammle ja auch alte Konsolen. Aber das ist eine Geschichte für eine andere Zeit. Ja, ich habe dir schon angedroht, ich steige einfach damit ein, dass ich nette kleine Anekdoten über unsere gemeinsamen Erlebnisse erzähle. Ich erzähle dir mal mein schönstes Fabian-Döhler-Erlebnis.
Oh.
Ja, pass auf. Und zwar, ich kann mich nämlich noch bis heute dran erinnern. Und du warst noch bei Codemasters. Und dann bin ich irgendwann, ich glaube mit Glepp bin ich bei dir vorbeigeschaut, noch zu Krawallzeiten. Und ihr hattet so einen kleinen Raum da waren so Regale links und rechts an der Wand und da waren eure ganzen Testmuster. Und
ja, ja.
Dann hast du gesagt so, ja, hier, wir können ja nochmal gucken, vielleicht wollt ihr ja noch ein, zwei Sachen mitnehmen. Ihr hattet zum Beispiel auch Soldier of Fortune 2 Gold für die PS2, das ihr nicht verkaufen konntet in Deutschland. Und da standen irgendwie 10 Stück in dem Regal und es gab Säcke. Säcke, ich glaube, von Operation Flashpoint, so Seesäcke. Mhm. Und da hast du so einen blöden Seesack genommen und hast einfach angefangen, wie in so einem Heist-Movie, das Zeug aus dem Regal raus in diesen Sack zu kippen. Und dann so, ja, ich habe ja gesagt, wir gucken mal, ob ihr nicht noch was mitnehmen könnt, Jungs hier, ne? Ach, hier, Soldier of Fortune kriegen wir hier eh nicht mehr verkauft. Und die Muster darf ich auch nicht mehr verschicken. Ich gebe dir mal 5.
Ja, das war, aber ich finde es toll. Also das jetzt, wo du sagst, der Seesack, ich habe mich selber nicht mehr dran erinnert. Also ich kenne den Raum noch. In dem Raum habe ich viel Zeit verbracht. Da war ich auch der erste Mitarbeiter seit Jahren, der da viel Zeit verbracht hat, weil da waren immer die Raucher davor und es hat so gestunken. Aber da waren echt Perlen drin. Also Perlen auch in Anführungszeichen, ne?
War einfach alles super. So gehst du rein und denkst so, naja, okay, man kann ja immer gucken, wenn man nicht irgendwie, und weißt du, dann, wir haben halt diesen blöden Sack, der war dann auch voll mit irgendeinem Merchandise-Ranz. Also man hatte so echt das Gefühl, so
Räumungsverkauf. Also da muss ich jetzt aber mal, die Produktqualität war schwankend, wobei Flashpoint jetzt zwar gut war, aber ich fand das Merchandise von Codemasters, da waren echt gute Sachen dabei. Wir hatten diese ganz hochwertigen DTM-Schlüsselanhänger, die ganzen Colin McRae-Sachen, die Polo-Shirts mit gestickten Logos, Flashpoint, ja, das waren so Standard-Shirts. Aber ich glaube, von Codemasters gab's gutes Zeug. Wir haben dann später, weil du diesen Raum ansprichst, kam dann Club Football. Club Football war ein ganz tragisches Projekt. Da wollte man auf den, wir machen Lizenzspiele für den individuellen lokalen Markt aufspringen, hat dann für Deutschland die Lizenz vom HSV von Dortmund und von Bayern München gekauft und hat Fußballspiele entwickelt. Was geil ist, wenn man sich mit Fußballspielen gar nicht auskennt. Und die kamen dann für Xbox, PS2 und PC. Das heißt, du hattest dann jeweils dreimal Muster auf Xbox, genau, PC und PS2. Also du hattest 9 Samples zu diesem Club Football. Und dann hattest du auch noch ein paar von Manchester United. Also wir hatten einen Raum voll mit diesem Zeug, kistenweise. Und wenn dann irgendjemand sich mal gemeldet hat und wollte irgendwie ein Muster für irgendwas, hast du ihm einfach noch 20 Stück aus Boshaftigkeit mitgeschickt. Ich habe das dann später nochmal auf die Spitze getrieben mit der Goldene Kompass. Stormrise. Stormrise war auch ein Titel, den ich gern Leuten ungefragt in 100er Packs, da gab es ja diese Promos, also das wissen ja vielleicht manche Zuhörer nicht, es gibt von den Spielen oft so Presse-Promo-Musterexemplare, die sind einfach nur in einem Jewel Case oder einer einfacheren Verpackung. Bei der PlayStation Portable PSP waren es einfach nur so ganz kleine, also die Discs in so einer dünnen Plastikfolie, und da konntest du schnell mal in so einen Karton 100 Stück reinschmeißen, weil irgendwann werden die eh entsorgt, wenn das Ding ein Jahr alt ist oder nicht gut ist. Und Iron Man war auch so ein Kandidat. Iron Man auf der PlayStation Portable, da hast du schnell mal 70 Stück jemanden noch untergejubelt. Wir haben uns da Scherz erlaubt, wir haben die bei Entwicklern, und da geht es auch schon voll in die Anekdoten rein. Das ist ganz lustig, wir haben die bei Entwicklern in den Reisetaschen versteckt. Also immer, wenn von Creative Assembly zum Beispiel jemand zu Sega kam und hat einen Total War präsentiert und hat kurz nicht aufgepasst, haben wir ihm lauter Golden Kompass und Stormrise und Iron Man überall versteckt. Und irgendwann Jahre später schreibt mir ein Entwickler und sagt wirklich, hey du Arschloch, ich habe gerade hier irgendwie fahre in Urlaub und bin sonst wo in Australien und mir fällt noch so ein Stormrise hier raus. Jedes Gramm habe ich abge... Also, ja, ist schön, ne? Das waren gute Momente, ja, sogar in der Toilette im Hotel hast du, also wenn es solche... Gott, jetzt wird es echt... es gibt ja diese Toiletten, die haben diesen... Die sind so länglich, also die haben wie so ein Wasserding vorne dran. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Du kannst auf jeden Fall in die Toilette was reinstellen. Und da haben wir halt auch, wenn wir das irgendwie mitbekommen haben, zur Gamescom oder so, oder auch unter der Tür, dann einfach diese Muster durchgeschoben. Die ganze Nacht haben wir mal bei einem Kollegen, haben wir Muster unter der Tür durchgeschoben, bis die am Bett wirklich ankamen. Der war so betrunken, dass der irgendwie nicht wusste, was los ist, und war eh total verstört, weil sein BlackBerry hat dauernd geklingelt, und er merkt dann irgendwann, er hat ja gar keinen. Den hat halt irgendeiner am Suff vorher in seinem Zimmer vergessen. Ach, Leipzig. Ach, wie ich es vermisse. Ja. Ist das immer der große Moment, wenn alle Paranoia hatten, dass jemand anders die Zimmernummer rausbekommt. Der Döler darf bloß nicht die Zimmernummer rausbekommen, weil dann warst du natürlich verloren mit dem ersten Weckruf um 4:30.
Man sagt ja auch nach, man darf keine Handys in deiner Nähe liegen lassen. weil dann ja, Facebook-Postings auf einmal auftauchen.
Genau, das waren so Klassiker, aber wir haben das tatsächlich bei Sega auch zur absoluten Spitze getrieben. Wir haben es dann, es ist ein relativ brutales Wort eigentlich dafür, wir haben es dann einfach E-Mail und Blackberry-Rape genannt, weil das war nicht mehr einfach mal kurz eine lustige Mail verschickt, sondern wir haben halt einfach an den globalen Verteiler obszöne Spieletitel, also die wir dann halt einfach umgenannt haben. Da kommen echt gerade 1000 schlimme Erinnerungen hoch. Und das Lustige ist, wenn du an den globalen Verteiler schickst, sagen wir, dann sitzt die PR-Gruppe von Sega irgendwie in London, treffen sich alle, aber der Rest vom Verteiler in Japan und USA ist in komplett unterschiedlichen Zeitzonen und bekommt dann früh um 8 oder nachts um 4 obszöne E-Mails. Das ist gut. Das ist wirklich gut. Das ist
bestimmt ja. Super, ja. Wie viele Leute sind entlassen worden?
Keiner, aber einer hat mal irgendwie von seinem Account an irgendwie eine Kollegin was geschickt und das kam dann so, als hätte die Kollegin quasi selbst erzählt, wie hässlich sie ist oder so. Und dann kam irgendwann eine Mail, also es war auch gar nicht so witzig und das war auch echt hart, und dann kam irgendwann eine Mail von der PR-Chefin und hat gemeint, it was fun while it lasted und ab sofort ist das Ganze tabu. Aber ja, Blackberries liegen lassen waren absoluter, also da warst du am Ende.
Die Paranoia im Unternehmen, die du verursacht hast, um Himmels Willen.
Na klar, ja.
Ich habe eine zweite Geschichte, muss ich auch noch erzählen. Du hast vorhin schon erzählt. Was steht auf diesem Zettel, den du zu Hause noch hast?
Wer beim Frosch nicht klatscht, ist raus.
Richtig. Erinnerst du dich noch an den Frosch?
Ich erinnere mich an den Frosch. Ich war ja der gesagt hat, wir müssen zu dem Frosch, weil ich war ein halbes Jahr oder so vorher mal für der Goldene Kompass, glaube ich sogar. Müsste ich mal nachschauen. Also ich war auf jeden Fall vorher in Vegas. Und da waren wir in dieser Bar, hieß das Parasol? Ich glaube, es hieß Parasol.
Also es war genau, im Wynn Hotel?
Im Wynn, genau, ja. Und da ist dieser Wasserfall, und man sitzt draußen auf so einer kleinen Terrasse, und das ist echt cool, da sind nur 8 Tische oder so. Und dann ist so ein riesiges Wasserspiel, und dann kommt irgendwann, also es kommt so eine Blüte aus dem Wasser unten raus, ich würde sagen, die ist locker 15 Meter groß. Und irgendwann kommt hinter dem Wasserfall dann auch so ein gigantischer Frosch, der dann singt und tanzt und seinen Mund lippensynchron bewegt. Der ist aus lauter so, was waren das, so Fahnen und so Planen? Er sah aus wie das Material vielleicht von einem Heißluftballon. aber echt gut gemacht, und der hat dann da gesungen und wir hatten ja alle schon das ein oder andere Getränk. Und unter anderem gab es dann diesen Zettel mit Sprüchen von der Tour. Und er hängt noch in einem Arbeitszimmer irgendwo, und da steht unten drauf, wer beim Frosch nicht klatscht, ist raus. Aber ich glaube, wir haben alle geklatscht.
Alle. Also das Schöne daran ist ja vor allem, also wir waren auf Tour für Universal War, ne? Also Petroglyph, so ehemalige Westwood-Studio-Mitarbeiter, haben ein Echtzeitstrategie-Spiel gemacht, und wir waren in Las Vegas alle zusammen. Das war auch die Tour, wo ich glaube, du und noch ein paar andere unbedingt zu diesem In-N-Out-Burger wollten.
Ja, die ich lang bevor
unspektakulär fand.
Ja, lang bevor das zum Hype wurde, haben wir schon gesagt, lass uns zu In-N-Out-Burger gehen.
Ja, wenn es ums Trendsetting geht oder so, würde ich mich jederzeit auf dich verlassen.
Sehr gut.
Und auf jeden Fall sind wir dann nämlich genau zum Wynn in diese Cocktailbar irgendwo gegangen, die übrigens auch ganz, also die waren echt gut, aber die hatten ganz obskure Cocktails, also so, keine Ahnung, so Las Vegas Dekadenz-Cocktails, so mit Zitronengras und Schnickschnackschnupp irgendwas, erinnere ich mich. Und das Schöne daran war halt tatsächlich, es gab einen künstlichen See, hinter dem dann dieser singende, animatronische Frosch hochkam. Es war so quasi so ein Roboterfrosch, ja. Der bewegte sich halt auch, wie früher in Freizeitparks halt diese animatronischen Figuren, hat mal so seine große Froschhand so ein bisschen bewegt und machte den Mund auf und zu. Und dann projizierten die halt so Filmbilder auf eine Leinwand und auf diesen Wasserfall, der da auch war.
Und da kam so ein Kopf aus dem Wasser, fällt mir gerade ein. Und da haben sie dann so eine singende Frau drauf projiziert, also quasi nur ihr Gesicht.
Ja.
Das war doch da auch, oder?
Ja, ganz genau. Das war so ein wechselndes Programm quasi. Und es war eigentlich sehr surreal, sehr psychedelisch. Aber da kann ich mich auch bis heute noch dran erinnern, weil ich, als ich das erste Mal diesen Frosch gesehen habe, war ich noch gedacht, mein Gott, das ist großartig. Ey. Ich meine, Vegas ist ja eh so Disney World für Erwachsene. Und dann haben sie auch noch eine Muppet-Show.
Also, das war also super. Überall würdest du auch sagen, was für ein absoluter Blödsinn, und würdest dich entsetzt abwenden, aber um 12:30 bei 30 Grad in Las Vegas auf einer Pressereise für ein Videospiel erschien mir das irgendwie alles total passend und logisch.
Ja, alles sehr schlüssig, ja, finde ich auch.
Ja. Dann waren wir waren doch noch in dem Rainforest Café dann frühstücken, da saß auch wieder so ein Riesenfrosch, da habe ich irgendwo neulich, bin ich über Bilder gestolpert. Alles ganz bizarr.
Waren wir nicht auch im Kino sogar vorher?
Stimmt, aber sind, glaube ich, eingeschlafen. Wir waren doch in Ding, in 30 Days of Night.
Ja,
hartes Ding eigentlich,
ja,
ne?
Ja.
Ja, stimmt. Da bin ich doch nicht eingeschlafen. Aber ich bin in Vegas mal im Kino eingeschlafen, aber ich weiß nicht mehr in was. Das sind so die First World Problems, aber sind ja eh immer, wenn man in der ersten Welt lebt, ne?
Wahrscheinlich, ja.
Das ja, stimmt. Ja.
Naja, aber dann gut. Also jetzt aber jetzt musst du noch, du hast ja am Anfang quasi schon hinter den Kulissen, hast du mir angekündigt, es gibt eine Anekdote von dir, die ist schon einigermaßen bekannt, ja, aber wir kriegen jetzt quasi die volle Länge, ja, den Director's Cut der Geschichte darüber, wie du hast irgendeinen gigantischen Spoiler hast du gemacht, ne?
Ja, also mir ist da echt was Blödes passiert, aber letztendlich war ich die Person, die aus Versehen das finale Design von der ersten Xbox im Fernsehen enthüllt hat. Und das war dann natürlich auch kurz darauf im Internet. Und du kannst dir ja vorstellen, sowas wird geplant von langer Hand. Das war ja die Konsolenpremiere von Microsoft. Also so im großen Sinne, mit der Xbox ging das ja alles los, was wir heute auch noch erleben. Und dann kommt da so ein Redakteur und zeigt, ohne es selber zu wissen, was er da gerade macht, das macht das Ganze ja so bizarr. Also ich mache einen Witz über das, was ich mache in der Sendung. Das war Giga Games, also ein Spin-off oder eine weitere Sendung aus dem damals recht erfolgreichen Giga-Format, wo es eben nur um Spiele ging und nicht um die ganzen anderen Themen, die Giga ja auch hatte. Und da wurde ich eingeladen als Vertreter vom Future Verlag. Das war die Münchner Niederlassung von dem englischen Future Verlag, der die Edge und das offizielle PlayStation-Magazin dort drüben und das offizielle Xbox-Magazin eben auch macht. Der hatte die Lizenz und da waren wir ganz stolz in Deutschland, dass wir jetzt eben das offizielle Xbox-Magazin machen, weil die Lizenz für das offizielle PlayStation-Magazin ging damals vom WK an Cypress und die hat Future nicht bekommen. Da waren sie so ein bisschen pisst irgendwie, die hätten sie auch gern gehabt, aber die ging dann eben nach Höchberg damals. Aber dann hatten wir die Xbox-Lizenz und dann kam eben diese Einladung, dass doch von jedem Verlag einer in die Spielesendung kommt, so ein Spieleredakteur, Spieletester, was ich damals eben auch war. Und ich dachte mir, Mensch, da machst du doch gleich ein bisschen Werbung für das Xbox-Magazin. Und wer Magazinproduktion kennt, also ich meine, du kennst es ja zum Beispiel, wenn man Heft in der Konzeptphase hat, wird gern mal eine Nullnummer geplant und gedruckt und zusammengebaut. Und das ist dann halt so eine Testausgabe, die kann man dann Anzeigenkunden zum Beispiel zeigen, wenn man irgendwie da im Vorfeld ein bisschen Anzeigen verkaufen will oder eben auch mit Entwicklern, Publishern spricht und ihnen das ganze Projekt präsentiert oder es eben auch verlagsintern präsentiert. Und so eine Nullnummer gab es auch vom offiziellen Xbox-Magazin. Die fliegt auch noch irgendwo bei mir auf dem Dachboden tatsächlich rum. Der Roland Austenert, den kennen wahrscheinlich auch viele, der ist ja auch schon sehr lange in der Branche, war damals als Chefredakteur vorgesehen für das deutsche offizielle Xbox-Magazin. Und der hatte die damals auch in den USA produziert. Und dann gab es eben eine im Verlagshaus, da waren diese ganzen Xbox-Prototypen drin. Die sind jetzt gerade zum großen Xbox One-Jubiläum. Was für ein Geburtstag hat die Xbox jetzt gefeiert? 15 Jahre, ne?
Muss 15, also älter.
Ja, 15, ja genau. Ja, 15 Jahre feiern die oder feiern die gerade. Und dann sind die jetzt wieder aufgetaucht. Dieses große, chromfarbene X, das mal irgendwie so aufrecht dagestanden war, war meine Idee und eben noch ein paar andere Designs. Man kennt ja diese ganzen Mockups, die gibt es offiziell, die gibt es inoffiziell. Bei Sega wird es oft später, also von Dreamcast, die haben sogar mal die ganzen Prototypen auf der Tokyo Game Show gezeigt, die dann zur Konsole letztendlich hingeführt haben. Und da war eben auch das finale Design dabei, das aber keiner wusste, dass es das finale Design ist. Das war dieser rechteckige schwarze Kasten mit dem grünen Kreis oben in der Mitte. Und das war da halt auch mit dem Heft. Und ich dachte ja immer, hier bist ja lustig und gehst eben in diese Sendung. Und dann kam irgendwann mein Auftritt und ich saß da auf der Couch mit einem der Moderatoren und erzähl ein bisschen was. Und er sagt, ja Mensch, Fabian, du hast doch hier irgendwie auch was mitgebracht. Und also man kann sich das Ganze auch auf YouTube anschauen unter Fabian Döhler Xbox, das ganze Desaster. Auch das Desaster meiner damaligen Körperfülle. Und dann mache ich halt so diesen Witz und sage, ja, und wir reden so ein bisschen drüber. Und dann, jetzt habe ich noch was hier für die Premiere, was ich jetzt zeige, kann mich meinen Job kosten. Aha, total lustig, ne? Weil ich zeige jetzt ja gleich was ganz Geheimes. Und macht das Heft so auf und zeigt die Seite, da sind zwei Konsolen drauf und mach's schnell wieder zu und habe aber völlig vergessen oder nicht darauf geachtet, dass auf der U4, also das ist die U4, ist die letzte Umschlagseite, die Rückseite quasi, auch nochmal so ein Prototyp abgebildet ist. Und zwar genau der, der später die Xbox sein sollte. und halte den dann so vor meine Brust. Das kann man im Video dann auch sehen. Und der ist dann schon gut zu sehen. Und dann Sendung war vorbei und danach, das war natürlich für alle toll, die Xbox und da also Späße gemacht und ein paar Screen Grabs aus der Sendung gleich ins Studio projiziert, wo wir dann alle so ein bisschen gefeiert haben. Ich bin dann irgendwann ins Bett gegangen, da das war bei Party gemacht, noch ein bisschen was getrunken. Das müsste damals in Düsseldorf gewesen sein, wo Giga produziert, aufgenommen, ausgestrahlt hat. Und am nächsten Tag, ich war mit dem Auto da, das weiß ich noch, war ich zurück Richtung München. Der Future Verlag war in München, da klingelt das Telefon, ist der Stefan Moosleitner dran. Stefan Moosleitner ist der Neffe von, glaube ich, von Peter Moosleitner, dem großen Wissensverlag und Herausgeber von PM. Und der war Verlagsleiter bei Future. Und sagt so, ja, Fabian, wo bist du gerade? Und sag mal, ich so, ja, bin gerade im Auto, fahre nach München. Ja, also die Agentur von Microsoft, ich glaube, das war Text100, die haben gerade hier bei uns in München angerufen, haben alle Geschäftsbeziehungen abgebrochen, liegen alle auf Eis. Ich so, ja, okay, was ist denn passiert? Ja, du hast gestern die Xbox enthüllt, die Bilder sind schon im Internet. Und ich so, Und dann ist mir, da wird dir das natürlich alles wieder bewusst, was du gerade gesagt hast, ein paar Stunden vorher. Und wir wussten nicht, also Microsoft hat dann quasi gegenüber uns confirmed, dass intern, dass das finale Design ist. Und es war dann auch schon im Netz. Und diese Nullnummer, die ich da hatte, hätte den Verlag nie verlassen dürfen. Das hat aber die Person, von der ich die bekommen habe, also ich habe mir das Heft nicht einfach genommen. Ich habe gesagt, Leute, ich bin da bei Giga Games, Premierensendung, da schauen sicher viele zu, die wird gut beworben. Ich nehme die da mal mit und zeige die da mal. Das ist ja tolle Werbung für uns. Ja, nimm die mal mit, hat die Person gesagt, die das Heft bei sich im Büro hatte. Also ich war meiner Meinung nach absolut safe. Kann ich ja mitnehmen, kann ich zeigen. Jeder wusste, was ich mache. Es wusste keiner, dass ich diesen Witz mache, aber es konnte auch keiner wissen, dass ich mit dem Witz richtig liege. Also das ist wirklich unglückliche Verkettung unglücklichster Umstände. Und dann, dann hat er gesagt, ja, brauchst heute nicht mehr ins Büro kommen. Wir müssen jetzt mal schauen, was da weiter passiert. Das ist natürlich eine tolle Aussage. Dann bin ich also in meine Wohnung nach München gefahren. Dann sitzt du da so rum und ja, telefonierst und SMS mit den Kollegen, die da irgendwie auch involviert sind. Unter anderem wieder mit dem Roland Austinat, der da ja eben direkt beteiligt war, mit dem ich da auch viel gearbeitet habe bei Future. Wir saßen in einem Großraumbüro quasi und haben immer da so unsere Faxen gemacht. Und dann ruft der Chef wieder an und sagt, ja, also wir müssen jetzt natürlich hier Microsoft auch zeigen, dass wir reagieren. Und deswegen haben wir beschlossen, dass wir uns von dir trennen müssen, damit die auch sehen, dass wir hier sofort Maßnahmen ergreifen. Shit. Und ich so, oh wow, weil es war halt schon so der, also in der Spielebranche, Traumjob und so. Und ich war auch noch nicht so lange dabei. Also ich habe 96 angefangen als freier Redakteur bei Cypress in Höchberg, Würzburg. Und bin dann 99 oder 2000 zu Future nach München gewechselt. Also das war so mein erster Wechsel zu einem größeren, vermeintlich größeren Verlag. Und das ist auch heute noch so, dass ich sage, ich bin halt sehr dankbar, dass ich in dieser Branche arbeite, trotz aller unprofessionellen Auswüchse und Irrungen und Wirrungen. Und ja, das, also wenn du halt mit, so mal überlegen, 2000, da war ich dann, ja, ein bisschen über 20, wenn du da so zum ersten Mal quasi rausfliegst irgendwo und noch dazu aus dem vermeintlichen Paradies und noch dazu, weil du eigentlich und du dir eigentlich nicht wirklich einem Fehler bewusst bist, dann, also das tut schon weh, schon unangenehm, dann heulst du schon mal, also die ein oder andere Träne fließt da natürlich schon. Und dann habe ich mich ausgetauscht, eben auch mit dem Roland, und der hat dann wiederum mit dem Boris Schneider gesprochen, der damals bei Microsoft ja zuständig war. Also Boris Schneider, ich glaube, den braucht man auch nicht wirklich vorstellen, Powerplay, glaube ich, Gründungsmitglied und alle möglichen Magazine und Videogames und dann später Monkey Island und die Lucas-Sachen übersetzt. Dann zu Microsoft, der war eben der Xbox, glaube Produktmanager nennt es, auf jeden Fall war er zuständig. Und der war dann, der das gesagt hat intern, ja sag mal, jetzt fliegt ja dieser Redakteur raus, er kannte die Geschichte von Roland, dass ich das Heft also quasi bekommen habe, hat eigentlich mal jemand nach der Backstory gefragt, wo er das Heft überhaupt her hatte. Wie das zu ihm kommt, der wird es doch wohl nicht einfach geklaut haben. Und da gab es dann zu dem Zeitpunkt gab es schon ein internes Video bei Microsoft von mir mit englischen Untertiteln, das da schon rumgegangen ist. What I'm going to tell you now might result in me getting fired. ich habe das Video selber nicht gesehen. Roland und Boris haben es aber wohl gesehen. Also Boris hat es auf jeden Fall gesehen. Roland hat mir das damals erzählt. Und dann war es Boris, der dann mit Roland zusammen gesagt hat, hey Leute, hier habt ihr es ja intern irgendwie verbockt. Warum fliegt denn jetzt der Fabian raus? Der hat doch vorher gefragt, ob er es zeigen kann. Also ich meine, ihr gebt ihm das und sagt, zeigt es mal. Klar macht er hier einen blöden Witz, aber das kann keiner wissen. Also ich meine, in dem Moment, wo ihr sagt, er kann das Heft in der Sendung zeigen, müsst ihr damit rechnen, dass die Inhalte gezeigt werden. Ja. Und dann hat sich auch rausgestellt, dass es gar nicht Microsoft war. Die wollten, dass ich irgendwie rausfliege. Das war mehr so ein proaktives in Demut. Schaut mal, wir haben hier schon den ersten geköpft. Und dann habe ich am Abend, also das war ein sehr intensiver Tag, wie du schon merkst, da ist viel passiert, habe ich dann nochmal mit dem Verlagsleiter gesprochen und habe gemeint, nee, also ich sehe das so nicht ein. Also was ist denn dann der Grund für die Kündigung? Ich habe ja nichts falsch gemacht. Und dann so, ja, wir müssen das alles nochmal intern diskutieren. Und dann konnte ich erstmal ein paar Tage daheim bleiben. Und das war ganz, ganz seltsam, wenn du so daheim sitzt und dir ist nicht gekündigt, aber du bist so ein bisschen der Aussätzige und natürlich fragen alle nach, was los ist, aber du kannst nicht wirklich was sagen oder du willst nichts sagen. Und dann ging es hin und her und mal hast du dann irgendwie gehofft und dann wieder gebangt und dann hast du dir schon irgendwie andere Sachen überlegt, was du machen könntest, wobei es natürlich kein guter Zeugniseintrag ist, von wegen rausgeflogen, weil er die Xbox enthüllt hat. Und dann ging es aber tatsächlich insofern glimpflich aus, dass mir dann gesagt wurde, okay, also wir haben jetzt nochmal mit Microsoft gesprochen und ich wusste ja da schon, dass die nicht wollen, dass ich deswegen jetzt rausfliege. Und mein Plan war eigentlich, dass ich zum Xbox-Magazin wechsle und da als Redakteur arbeite. Und dann haben die gesagt, na gut, das können wir jetzt nicht machen. Du bleibst einfach weiter bei dem PlayStation-Magazin, wo du schreibst, damit ich jetzt kein Problem hatte. Also das war dann schon okay. Also mein Gott, da muss man halt damit leben, wenn man solche Witze macht. Und dann ist später die Publisherin gegangen. Ich weiß nicht, ob es deswegen war, aber war auf jeden Fall eine unschöne Zeit, auch wenn ich jetzt so ein bisschen drüber lachen kann, das ist echt eine schöne Anekdote, ist, es ging dann so weit, dass dann Bill Gates, der damals ja auch noch benutzt wurde, PR-seitig, um die Xbox zu pushen, auf einer CES, die zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr wirklich eine Spielemesse war, und ich glaube, das müsste ich aber selber nochmal recherchieren, wahrscheinlich wird dann irgendein Zuhörer sagen, alles Blödsinn, aber ich glaube aus dem Kopf, sieht man, wie gut ich vorbereitet bin, dass Bill Gates dann auf der CES in Las Vegas die Xbox oder auf jeden Fall Microsoft, die gezeigt hat. Da sind wir auch wieder bei Las Vegas. Ich frage mich, ob sie danach noch im Wind waren. Aber ich glaube, deswegen gab es damals noch gar nicht. Also letztendlich hat mein unangenehmer Fauxpas, der zum Fast-Jobverlust geführt hätte, wiederum dazu geführt, dass Microsoft die Xbox dann auf einer Nicht-Spielemesse zeigen musste, weil natürlich das Zeug schon alles im Netz war. Und schön, ich meine, wie viele Leute in der Branche können sagen, dass sie schon eine Konsole enthüllt haben? Ja,
ja, also, und das auch noch weltexklusiv bei Giga, ne?
Eben, ja. Und schau dir an, Giga gibt es auch noch. Hat sich kaum verändert. Naja. Und dieses Video, das ist halt immer wieder, das taucht immer wieder auf. Und vor 5 Jahren hat es dann mal jemand bei YouTube neu hochgeladen. Irgendwie jemand, der so ein Giga-Archiv pflegt. Vorher gab es das da nicht, da war ich auch gar nicht so traurig, weil wie gesagt, ich meine, die modischen Dinge ändern sich, aber ich habe damals echt ein bisschen seltsam ausgesehen, weil ich mich nur von Pizza und Fanta und Cola ernährt habe, wie man es halt so macht als Redakteur-Spieletester. Aber mei, vielleicht hat mir das auch einen ausreichend dicken Panzer gegeben, um diese unangenehme, überflutete, es hat sich dann schon alles irgendwie über eine Woche und auch länger gezogen, das zu überstehen und dann auch so natürlich die Nachwirkungen und das war alles, wenn man so zurückschaut, echt, echt seltsam. Also da muss ich dem Roland und dem Boris muss ich da sehr dankbar sein, weil ich glaube, ohne den ihr Engagement wäre ich einfach rausgeflogen. Wer weiß, was dann Butterfly-mäßig passiert wäre, aber ich habe so ein Gefühl, dass wir jetzt hier nicht telefonieren würden irgendwie.
Ja, also ich muss auch sagen, nach der Story, erstmal hier Respekt, Boris Schneider-Jone, das ist ja eigentlich auch ein feiner Zug. Man kann ja absolut, auch gerne ja. Bei so, ich meine, an seiner Position kann man ja auch sitzen und sagen, so, ja, ist klar, ich habe so das Bauernopfer vorzuweisen, das Video macht bei mir intern die Runde, der Typ, der in dem Video zu sehen ist, wurde gegangen, ja, alles wieder in Butter sozusagen.
Ja, und das ist auch so, ich meine, Microsoft ist, und das meine ich jetzt in keinster Weise abwertend, aber Microsoft ist natürlich ein Riesenkonzern und schon ein bisschen spießiger deswegen, was die Abläufe angeht, als ein kleinerer Verlag oder als ein kleiner Entwickler. Und wie du es richtig sagst, der hätte einem sagen können, tja, jetzt ist ja auch wieder gut, dumm gelaufen, das ist mir doch egal. Und zum Boris hatte ich damals noch überhaupt kein Verhältnis. Also ich habe den erst später, Jahre später, haben wir uns mal abends auf einer Gamescom, ich glaube, es war die erste Gamescom in Köln, haben wir uns mal irgendwie abends im Hotel zusammengesetzt und haben uns irgendwie 2-3 Stunden unterhalten. Das war echt super. Also ich fand ihn schon immer super nett, war ja auch Fan von den Sachen, die er damals gemacht hat und eben als Leser der Magazine. Und es ist natürlich toll, wenn dann so jemand einfach sagt, ja, Moment mal, ich bin daran interessiert, dass das Ganze irgendwie fair gestaltet wird. Und wenn du dann an so jemand kommst, der da so ein bisschen Wert auf Gerechtigkeit legt, da hast du echt Glück, ne? Müsste es öfter geben.
Das waren die Reste des Spieleredakteurs. Es ist noch Gutes in ihm.
Absolut. Ich glaube, das ist da heute auch noch. Aber mit Xbox hat er jetzt auch gar nichts mehr am Hut. Also ich glaube, er ist jetzt der Schwerpunkt Windows. Aber das Gute ist, der Boris ist so jemand, glaube ich, da könntest du auch jetzt wieder anrufen und sagen, du, pass mal auf, Boris, ich habe gerade den Xbox One-Nachfolger enthüllt. kannst du mal hier kurz und dann kümmert er sich. Ja. Ich hoffe, dass es nie zu diesem Telefonat kommen wird. Wenn du, glaube ich, so früh dann, und ich war eben noch relativ jung in der Branche, wenn du dann wegen so einer Geschichte deinen Job verlierst, dann musst du schon mehr strampeln. Also in unserer Branche, ich sage es immer so ein bisschen abwertend, musst du schon echt viel machen, um da keinen Job mehr zu kriegen, wenn du mal drin warst. Also die ist sehr gutmütig und dass es so speziell ist, gibt es eigentlich auch immer irgendwelche Jobs für irgendwas. Das ist immer die Frage, was du machen willst und was deine Ansprüche sind. Aber du kommst schon immer irgendwo wieder unter. Aber das wäre, auch wenn es jetzt theoretisch ist, das wäre schon, hätte mich schon ganz schön strecken müssen. Und ich weiß auch nicht, ob das dann, ich bin dann später zu Codemasters gewechselt, ob das so geil ausgesehen hätte im Lebenslauf. Wieso bist du denn nicht mehr beim Future Verlag? Und die waren ja direkt bei Codemasters um die Ecke, also wirklich Nachbarn, beide Rosenheimer Straße. Da bin ich gerade rausgeflogen, habe die Xbox in Hüll. Ja, lass uns mal über das neue Operation Flashpoint reden.
Ja. Genau. Würden Sie denn als Ihre Stärken und Ihre Schwächen bezeichnen, Herr Döhler? Vertrauenswürdigkeit, ja. Verschwiegenheit.
Ja, genau. Erzählen Sie mir doch mal was über den Nachfolger von Colin McRae-Rally.
Die Jahreszahl hat sich geändert. Ja.
Genau, ich überlege. Ich hatte keinen üblen Leak irgendwie mehr. Also, wo du halt irgendwas so irgendwelche Infos zu früh irgendwo rauskommen und dann alles in den Bach runtergeht. Also, das hat mich schon ein bisschen geprägt. Wir hatten einmal, das war eine von deinem ehemaligen Arbeitgeber, da kam ein GameStar-Abo-Cover, kam ein bisschen zu früh, bevor das Spiel angekündigt war. Aber das war eigentlich im Vergleich alles harmlos. Also das hat mich dann echt ganz gut verschont. Und dann bei so großen Projekten, also ich habe damals eins der größten war, jetzt mal rein vom Namen her, war eben Mario und Sonic, das erste, was ja schon eine relative Sensation war in unserem Videospiel-Kosmos, dass es ein Mario und Sonic-Spiel gibt. Und da waren wir alle sehr nervös, weil eben Sega am Tisch war und Nintendo am Tisch war und das Olympische Komitee, weil es ja dieses bei den Olympischen Spielen war. Und also die Pressemeldung mit zitternden Händen verschickt. Also jetzt hier, wenn das jetzt irgendwie schief geht, da kannst du dir vorstellen, was los ist. Es gab nur einen Kollegen von mir in den USA, aber das ist eigentlich nicht mal meine Anekdote, der hat es geschafft nach einem Sony-Meeting, er hat bei Sega of America gearbeitet und er war damals gerade neu bei Sega und er hat die Notizen gemacht während dem Sony-Meeting. Da hat Sony seine Strategie fürs nächste Jahr vorgestellt, was irgendwie jetzt mit DualShock und was alles kommt und Preissenkung und neue Spiele und PSN und ganz viel neues Zeug, was noch nicht spruchreif war. Das Meeting war am Freitag und er legt die Meeting, also die Minutes nennt man das, diesen Zusammenschnitt, legt er auf den Public-Presseserver aus Versehen.
Ah.
Er hat einfach das falsche Dokument geklickt. Dann hat es ein Stück gedauert, es wurde erst am Sonntag entdeckt und am Sonntag war, also ich glaube auf MCV und auf diesen ganzen Branchenseiten waren dann 4 Top-Meldungen zu Sony, das waren alle von diesem Dokument und ich weiß noch, wie der mir erzählt hat, ich wusste halt so genau, wir sind auch gute Freunde geworden, wie er sich fühlt. Er ist so früh in die Arbeit gefahren und er kam tatsächlich rein, so ganz schön den klassischen Weg über die Golden Gate Bridge und so ein bisschen Stau und schaut halt mal, wie man so macht auf Facebook und sagt schon, sieht, dass ein Kollege von Sega postet, this is going to be a long day today. Und er so, keine Ahnung, was da los ist. Und dann kommt er ins Büro und dann ist der CEO schon da und sagt, komm mal bitte kurz hier rüber in mein Büro. Und der hat echt alles, das war ein unfassbarer Leak. Also war wunderschön. Der durfte seinen Job aber auch behalten. Da war Sega sehr gnädig.
Boah, siehst du mal, die Branche ist großzügiger, als man denkt. Fabian, wir müssen zum Ende kommen.
Na klar.
Aber es war großartig. Ich merke, da sprudelt noch was. Ja? Du kannst auch wiederkommen, wir können eine zweite Folge machen. Ja.
Da können wir so viele Folgen noch machen. Ich weiß nicht, ob es gut oder schlecht ist. Also da muss man auch immer sehen, was das Feedback ist. Wie spannend sind solche Geschichten für Leute? Ich persönlich finde es natürlich immer total lustig, aber stimmt. Also du hast jetzt auch so ein paar Dinge angeregt. Da gibt es noch einiges.
Ja, ich fand's Schubladen. Gut. Und ich kannte die Story ja sogar schon. Du hast es mal schon mal in einer Kurzfassung mit mir zusammen in dem Livestream erzählt, den wir zu Witcher gemacht haben. Weißt du noch? Als Warm-up.
Ja.
Bevor es losging. Aber in dieser Ausführlichkeit kann ich das noch nicht. Und ich finde, war eine gute Story. Dramaturgie hat gestimmt, sehr gut erzählt. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, gerne. Danke für die Einladung.
Und euch da draußen, danke fürs Zuhören. Vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid, meine Damen und Herren. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.